gibt so Werbung, die hat sich so über die Jahre eingeprägt, alte Werbungen, die mal so gelaufen sind. Vielleicht kennt ihr einer oder andere noch die Werbung, wo sich dann zwei alte Schulfreunde nach Jahren wieder treffen und austauschen, was sie alles so erreicht haben und dann miteinander so ein bisschen wetteifern. Mein Auto, mein Haus, meine Yacht, mein Bankberater. Und der andere, meine drei Autos, mein Schloss, meine Yacht, mein Flugzeug, mein Bankberater. Da war so ein Wettlauf, wer hat das meiste erreicht? Ich möchte mit dieser Bibelarbeit auch einsteigen und auch eine Karte auf den Tisch legen. Die Karte heißt, siehe, Gott ist meine Rettung, ich bin sicher und fürchte mich nicht. Denn Gott, der Herr, ist meine Stärke, mein Psalm, und er ist mein Heil. Jesaja 12, Vers 2. Und Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du unsere Rettung bist, dass du unser Heil bist, dass wir uns freuen können an den schönen Dingen, die du uns schenkst, aber dass wir wissen, dass sie uns nicht durch Krisen durchbringen, dass sie uns nicht zur Verfügung stehen, wenn Schicksalsschläge in unser Leben kommen, wenn Krankheit kommt, Krisen. Wir danken dir, dass wir uns auf dich verlassen können und dass du auch durch das Wort heute zu uns redest, dass du durch mich redest und dass du uns ermutigst, auch in Zeiten, wo es nicht optimal läuft, wo die Yacht, das Haus, das Boot nicht zur Verfügung stehen, dass wir dir vertrauen. Amen. Siehe, Gott ist meine Rettung, ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke, mein Psalm und er ist mein Heil. Dieser Bibeltext lässt sich leicht lesen und geht uns so flüssig über den Mund, über die Lippen, wenn es uns gut geht. Wenn wir so im ganz normalen Alltag uns von Gott gesegnet fühlen und jetzt die Herausforderungen nicht ganz so hoch sind. Aber es gibt auch Christen, die haben ihren Glauben an Gott verloren oder an den Nagel gehängt oder wie auch immer reduziert, weil sie in Krisen gekommen sind und es Sachen nicht so gelaufen sind, wie sie sich das vorgestellt haben. Und es ist eine Tatsache, dass Menschen, dass Christen ihren Glauben verlieren können, die durch schwere Zeiten gehen. Das passiert in finanziellen Krisen, wenn keine Hilfe in Aussicht ist. Wenn man jemand Nahestehendes plötzlich verliert, dass er stirbt. Oder wenn wir Erwartungen an Gott haben und die so nicht erfüllt werden, wie man gedacht hat. Dann setzen Zweifel ein. Dann fangen wir an, die Liebe Gottes zu hinterfragen, die Göttlichkeit zu hinterfragen, die Vertrauenswürdigkeit. Und dann, was kann das passieren? Dass Menschen sagen, ich steige aus. Oder dass wir unser Feuer, unsere Leidenschaft für Gott, für Jesus verlieren und unseren Glauben so ein bisschen reduzieren. Ja, wir gehen schon noch in die Kirche und wir wissen, wir sind schon noch errettet. Aber diese Erwartung, dass Gott etwas tut an uns und durch uns, die schrauben wir zurück auf ein überschaubares Maß, was wir verstehen können. Der Punkt ist der, dass wir alle durch Krisen gehen. Und es geht auch nicht darum, Menschen zu verurteilen, die ihren Glauben verloren haben. Das ist mir immer und immer wieder wichtig, dass wir nicht Menschen verurteilen, die in einer Krise ausgestiegen sind. Denn wir waren nicht in ihrer Krise. Jakobus ermutigt die Gläubigen, es als Freude zu betrachten, wenn wir in bestimmte Versuchungen geraten und diese mit Gott zusammen durchstehen. Jakobus 1,2 heißt es, meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Beachtet, dass Jakobus schreibt, wenn ihr in Anfechtung fallt. Das bedeutet, dass Versuchungen, dass so Prüfungen, Tests Teil unseres Lebens sind. Manche glauben, dass es unmöglich sei, dass Christen Schlechtes widerfährt. Ganz einfach, weil Christen doch dienen einem guten Gott, der alles tut und alles vorbereitet hat. Wir hatten mal einen Bekannten in Erfurt, der hat sich beim Autofahren nicht angeschnallt. Das ist nicht Glauben, das ist Dummheit. Christen werden auch häufig gefragt, wenn dein Gott so gut ist, warum passiert dir dann so viel Schlechtes? Wenn es diesen Gott gibt, warum passiert dann so viel Not in dieser Welt? Die Wahrheit ist jedoch, dass diese Welt keine Utopie ist und gar nicht sein kann. Je eher wir das begreifen und diese Realität akzeptieren, desto besser für uns. Wir alle gehen durch Versuchungen und sind Proben und Prüfungen ausgesetzt. Wir leben nun mal in einer kaputten und zerbrochenen Welt. Gott schuf eine vollkommene und eine perfekte Welt, eine vollkommene Welt. Und er gab sie Adam und Eva. Doch die beiden sündigten. Sie entschieden sich für ein Leben ohne Gott. Und so fiel die Welt in die Hände Satans. Und als die Menschheit gegen Gott sündigte, ging in der Welt alles kaputt. Ja, die Menschen haben sich von Gott weg entfernt und es ist sofort Mord und Totschlag bei Kain und Abel und Mühsal und Beschwernis in den täglichen, in den alltäglichen Dingen des Lebens. Die Welt war nicht mehr länger perfekt und die Menschheit auch nicht. In diesem ganzen Dilemma, dass sie gehen müssen, zeigt sich schon wieder aber auch die Liebe Gottes, der für seine Kinder da sein möchte. Er macht Adam und Eva Felle, Fellen aus Tieren, damit sie sich bedecken können, damit sie sich wärmen können. Und in dieser Handlung blitzt schon der Ratschluss Gottes auf. Die ersten Tiere wurden geschlachtet. Er machte Adam und Eva Bekleidung aus Tierfellen, 1. Mose 3, 21. Und er sagte und zeigt damit, es wird Blut fließen auf dieser Erde. Und ihr werdet auf der Suche sein nach Bekleidung, nach Schutz. Aber eines Tages wird das Blut meines Sohnes Jesus Christus fließen. Euch zum Heil und ich werde euch wieder einkleiden in den Mantel der Gerechtigkeit. Das heißt, wir, die wir zu Gott gehören, die wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, wir sind schon wieder bekleidet mit Gottes Schutz, mit Gottes Heil. Und es ist auch so viel Heil geworden im Leben vieler Menschen, in meinem Leben ist so viel Heil geworden, seit ich mit Gott unterwegs bin. Und ich genieße diese Zeit, auch jetzt mit Gott unterwegs zu sein, immer in so einer spannenden Erwartung, was wird Gott als nächstes tun? Und ja, wenn wir zu Gott kommen, es wird so viel Heil in uns. Wir können vergeben, wir erleben die Versorgung Gottes, wir erleben auch das übernatürliche Eingreifen. Auch durch Heilungen, durch körperliche Heilungen, durch innere Heilung, wir erleben das Handeln Gottes. Und wir können uns freuen auf die Ewigkeit, wo alles wieder perfekt sein wird. Aber bis dahin gehört zu unserem Leben hier auf der Erde auch als Christen Widerstand, Herausforderung, gehört auch Leid, auch Kummer. Und wir müssen mit den gleichen Dingen zurechtkommen, mit denen die Welt zurechtkommen muss. Der Unterschied zur Welt ist die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Das macht den Unterschied aus. Aber inzwischen, bis wir in der Ewigkeit angekommen sind, leben wir inmitten von Verirrungen und Verwirrungen. Der Mensch glaubte, ohne Gott weise zu sein und gute Entscheidungen treffen zu können, doch es wird immer chaotischer. Und das erleben wir auch gerade in diesen Tagen. Und das ist jetzt kein Austeilen und Vorwurf, es ist die Zeit. Es wird immer chaotischer, weil der Mensch versucht ständig ohne Gott Probleme zu lösen und er schafft noch mehr Probleme. Keiner weiß mehr so richtig, wo es eigentlich lang geht und wo der Ausgang ist aus dem derzeitigen Dilemma. Die gute Nachricht ist, dass wir, die wir mit Gott unterwegs sind, trotz der großen Drangsal, dem ganzen Durcheinander, trotz dem, was noch auf uns zukommt, dass wir niemals unsere Geborgenheit und unseren Frieden in Gott verlieren müssen. Und zwar deshalb, weil Jesus sagte, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Jesus sagt, wir haben Bedrängnis, wir bekommen Schwierigkeiten in diesem Leben, auf dieser Erde. Und die Tatsache des Lebens ist, weil diese Welt kaputt ist und zerstört ist und die Menschheit sich so von Adam und Eva angefangen, von Gott entfernt hat, sind wir in gleicher Weise mit elementaren Lebenstatsachen konfrontiert. Und ich möchte einfach mal vier davon anschauen. Die erste ist Krankheit und Tod. Auch wenn wir an göttliche Heilung glauben, durch die Kraft Gottes Menschen geheilt werden, wir das auch schon erlebt haben und auch weiterhin für Menschen beten, müssen wir aber auch wissen, dass in dieser Welt Krankheit und Tod dazugehört. Dem kann niemand entkommen. Unser mangelhafter Körper ist empfindlich gegenüber dem Altern. Ja? Je älter man wird, umso mehr merkt man, dass Sachen dazukommen, die Kraft nachlässt, all diese Dinge. Verletzungen, Krankheit. Und letztendlich steuern wir alle auf den ultimativen Tod zu. Der Tod ist für uns Menschen festgeschrieben. Es ist gesetzt, dass der Mensch stirbt, sagt die Bibel, danach kommt das Gericht. Wir lesen in der Bibel, wie auch gesegnete, treue Diener Gottes, wie Elisa, Timotheus, Epaphroditus, von diesen Tatsachen des Lebens nicht befreit waren. Auch sie wurden krank. Und Lazarus, ich muss euch sagen, ihr Lieben, auch wenn es für viele jetzt eine schwere Enttäuschung sein sollte, Lazarus ist gestorben. Selbst nachdem Jesus ihn von den Toten auferweckt hat, ist er inzwischen doch wieder gestorben. Der Tod gehört zu unserem Leben dazu. Und ich möchte hier etwas einfügen. Der Tod, so schlimm wie er sein mag, weil er immer Verlust bedeutet für die Menschen, die hier zurückbleiben, die mit dem Verlust des lieben Angehörigen, des lieben Menschen zurechtkommen müssen. So schlimm wie der Tod sein mag, so bedeutet er doch für den, der sein Leben Jesus gegeben hat, letztendlich Heilung. Lasst uns festhalten, ihr Lieben, dass wir hier nur auf dem Durchmarsch sind. Wir haben hier keine bleibende Stadt, die zukünftige suchen wir. Siehe, Gott ist meine Rettung. Ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke, mein Psalm und er ist mein Heil. Der zweite Punkt, mit dem wir konfrontiert sind, unvorhergesehene Unfälle. Wir lesen von Leuten, die in tragischen Autounfällen ums Leben kamen, bei Flugzeugunfällen, bei Naturkatastrophen und es ereilt in gleicher Weise Christen und manchmal sind wir fassungslos. Dass wir sagen, Gott, wie konntest du das zulassen? Der Familienvater, der dir gedient hat, dieser lieben Familie, die jetzt vier kleine Kinder, Gott, wie konntest du? Es passiert im christlichen Leben, im christlichen Lager genauso. Manchmal hören wir auch von Neugeborenen, die behindert oder mit körperlicher Missbildung geboren wurden. Auch bei Christen. Auch das gehört zu unserem Leben. Wir müssen oder dürfen anerkennen, dass wir das, was uns auch betrifft oder betreffen kann, dass wir das im Gespräch mit Gott, im Beten mit Gott, ihm hinlegen dürfen. Wir dürfen viele Fragen stellen, auch dieses Warum. Aber wir können bei dem Warum nicht stehen bleiben. sondern wieder zurückkommen zu sagen, Herr, ich verstehe die Situation nicht, wir verstehen die Situation nicht, warum wir jetzt da durch müssen oder dies oder jenes erleben. Aber ich will sagen, Gott, du bist meine Rettung. Ich bin sicher und fürchte mich nicht. Denn du, Gott, bist der Herr, meine Stärke, mein Psalm und mein Heil. Auch wenn wir nicht alles verstehen und auch nicht alles erklären können und auch nicht alles erklären sollen. Herr, hilf uns, dass wir in dieser Not an dir bleiben. Wenn wir beten, wenn wir mit Gott reden, können immer diese beiden Dinge passieren. Ich sage das schon so oft in fast jedem Predigt eigentlich. Wenn wir beten, entweder verändert Gott die Situation oder er gibt uns die Kraft, hindurchzugehen. Der dritte Punkt, Kriege, Hungersnöte, wirtschaftliche Krisen. Die kaputte Welt, in der wir heute leben, erlebt Kriege. Kriege gab es zu allen Zeiten. Aber man hat den Eindruck im Augenblick, es hat zugenommen, es wird immer mehr. Hungersnöte, Katastrophen, Naturkatastrophen, wirtschaftliche Krisen. Die Liste kann man ewig fortsetzen. Das passiert uns Christen in gleicher Weise. Und auch hier ist wieder die Frage, wem vertraue ich? Meinem Haus, meinem Boot, meiner Yacht, meinem Bankberater? Oder vertraue ich Gott? Dem Gott, der ein Millionenvolk durch die Wüste geführt hat. Ohne Lidl, Aldi und Edeka und ohne Dixi-Klo. Vertraue ich dem Gott, der gesagt hat, ich will dich nicht verlassen. Ich will dich versorgen mit all dem, was du brauchst. Heute, hier und jetzt. Mach dir keine Sorgen für morgen. Bleib heute in der Gemeinschaft mit mir. Ich will dich durchbringen. Der vierte Punkt. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Dieses Leben, das wir hier leben, ist ein ständiger Kampf gegen Satan und seine negativen, lügnerischen Gedanken. Jesus hat über den Satan ganz klar gesagt, er kam oder er kommt, um die Gläubigen zu bestehlen, zu töten und zu zerstören. Und du kannst sicher sein, dass er alles versuchen wird, damit wir ärgerlich auf Gott werden. Da passiert dir eine schlimme Situation, ja, du kommst in eine Krankheit hinein, in eine Finanzkrise, in eine Ehekrise, in was auch immer. Und dann sitzt du einsam und allein und dann kommen diese Gedanken. Ja, wenn Gott dich lieben würde, dann hätte er doch. Wenn Gott dich lieben würde, dann würde er doch. Er stellt sofort diese Liebe des Vaters in Frage. Wenn du sein Kind wärst, dann würde doch Gott. Er stellt auch die Kindschaft, unsere Kindschaft in Frage. Er versucht uns immer wieder aus der Liebe, aus der Geborgenheit des Vaters, der Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus herauszutreiben. Hier hilft eine einfache Strategie, die auch Jesus angewandt hat in der Wüste. Ja, er sitzt in der Wüste, 40 Tage gefastet und der Teufel kommt und versucht ihn. Und man hat den Eindruck, Jesus, da sitzt ein Sturkopf. Die Versuchung kommt und Jesus stur und es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben und es steht geschrieben. Ja, Jesus saß nicht in der Wüste und hat gedacht, oh, ich denke oder ich fühle oder ich spüre das jetzt gerade gar nicht, dass Gott mich liebt oder so, sondern ja, einfach stur, es steht geschrieben. Und das hilft mir auch in den Situationen, wo ich angegriffen werde, wo ich versucht werde, zurückzufallen in meine alte Minderwertigkeit, in meine alte auch Depression, ja, nicht zu können, niemand zu sein, dann hilft mir das zu sagen, es steht geschrieben. Nicht auf meine Gefühle zu achten. Nicht auf das, was ich gerade, die Eindrücke, die auf mich einströmen, sondern ganz klar zu sagen, es steht geschrieben. Weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Keine Macht, keine Gewalt kann mich trennen von der Liebe, die in Jesus Christus ist. Und auch die derzeitige Krise wird mich nicht trennen von der Liebe, die in Jesus ist. Das ist ein Lernfeld, ein Lernprozess. Aber ich kann euch wiederum sagen, aus meinem eigenen Erleben heraus, es lohnt sich. Es lohnt sich, genau diese Bibelstelle auswendig zu lernen und zu sagen, es steht geschrieben, weder Hohes noch Tiefes. Keine Macht, nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Es ist auch nicht die Frage, wenn die Frage ist schon, die kommt sehr oft, gerade auch unter Christen, ja, wenn mir jetzt irgendwas passiert, ein Autounfall, nehmen wir mal als Beispiel, war das jetzt von Gott oder war das der Teufel? Eine Krankheit. War das von Gott, war das von Teufel? Und manche Christen verrennen sich in dieser Runde. Ja? Sie versuchen zu analysieren, war das jetzt von Gott oder war das von Teufel? Oder die Frage ist, was willst du denn mit der Antwort veranstalten? War es von Gott? Oder hat es Gott zugelassen? Was ist das Ergebnis? Das Ergebnis ist, du kannst nur mit dem, was du erlebst, gerade zu Gott gehen. Und ihn bitten, dich durchzubringen. Dich zu versorgen, was weiß ich, mit einem neuen Auto oder dir eine Idee zu geben, wie es weitergehen kann. Was vom Teufel? Was willst du denn dann machen? Ja, zu Gott gehen und Gott bitten, dich durchzubringen, dich zu versorgen mit einem neuen Auto. Die Frage bleibt nicht stehen, ihr Lieben, an dieser Frage, war das jetzt von Gott oder war das vom Teufel? Sondern in der Situation ist die Frage, zu Gott zu gehen und sagen, hier bin ich. Ich verstehe das absolut nicht. Wir dürfen auch unseren Ärger und unseren Frust vor Gott ausschütten. Ich verstehe es nicht, aber hier bin ich, dein Kind. Danke, dass du mich liebst und dass du in dieser Situation an mir, durch mich und für mich handeln wirst. Ihr Lieben, ohne schwierigen Zeiten in unserem Leben wäre unser Glauben und Vertrauen nicht notwendig. Wenn alles überschaubar ist, menschlich begreifbar und überschaubar ist, wozu brauchen wir dann Glauben und Vertrauen, wenn wir wissen, was auf uns zukommt und wie wir das alles menschlich handhaben können? Ohne die Herausforderungen in unserem Leben würde unser Glaube irgendwie schwach werden, weil er nicht geprüft wird. Glauben und Vertrauen sind notwendig. Wir bauen das auf, ja, wir vertrauen Gott in den kleinen Dingen und dann kommt ein größeres Ding und dann können wir zurückgreifen auf das, wo wir den Glauben gebraucht haben in den kleinen Dingen. Und dann wächst es mehr und mehr. Und manchmal dauert es auch, bevor Gott eingreift und wir verstehen das nicht, warum es so einen Zeitraum dazwischen gibt. Ihr Lieben, wenn wir seine Hand nicht sehen können, möchte Gott, dass wir seinem Herzen vertrauen. Glaube, vertraut auf Gott, auch wenn die Dinge trübe aussehen. Auch wenn die Verfolgung und Unterdrückung heftig ist. Glaube, vertraut auf Gott, auch wenn es scheint, dass du nicht bekommst, wofür du betest. Noch nicht bekommst, wofür du betest. Gott benutzt all diese Proben, um etwas Großes in unserem Leben auszuformen. Also passiert auch Schlechtes guten Leuten. Schlechtes passiert auch Christen. Und wie bittere Medizin Heilung bringt, kann Leiden für uns Christen auch gut sein. Leiden ist eine gute Heilung für Stolz. Paulus schreibt, darum, damit ich mich nicht erhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. 2. Korinther 12,7. Paulus war ein Mann, der mehr Offenbarung von Gott empfangen hat als sonst irgendjemand. Paulus war ein Mann, der eine top-theologische Ausbildung erfahren hat in der Zeit, als er noch Pharisäer war. Der Mann, das war ein wandelndes Bibellexikon. Und in seinem, bevor er sich Jesus zugewandt hat, in seinem alten Leben, als er noch die Christen verfolgt war, da sieht man auch seinen Charakter, ja. Er war wie wild unterwegs, ja. Er war wie besessen unterwegs, ja. Diese neue Lehre runterzumachen, die Menschen, die an Gott, an Jesus glaubten, zu verfolgen. Er war ein Eiferer, er brannte für seine Sache. Und jetzt kommt er zum Glauben an Jesus und er erlebt Offenbarungen von Jesus. Er sieht Dinge, ja, und er ist sein ganzes Wissen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ja, so ein Typ, dem einfach alles gelingt, wie der unterwegs ist. Und dann gibt es eine Sache in seinem Leben, die die Bibel nicht klar benennt. Es gibt viele Spekulationen da im Reich Gottes. Daran beteiligen wir uns nicht. Es ist einfach eine Tatsache. Darum, damit ich mich nicht überhebe, damit ich nicht überheblich werde, nicht hochmütig werde, wurde mir ein Dorn ins Fleisch gegeben. Eine Krankheit, ein irgendwas, ein Engel des Teufels, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Paulus hatte also mit etwas zu kämpfen, was ihn demütig hielt. Es ist gefährlich, ihr Lieben, wenn wir beginnen zu denken, dass wir in irgendeinem geistlichen Level angekommen wären. Ja, manche Leute denken, ja, ich muss dieses Level erreichen und dieses Level erreichen. Ne? Dann wird es irgendwann komisch, wenn wir so in einem Level-Denken unterwegs sind. Warum? Wir würden stolz werden. Ja? Ich habe schon Level 3 erreicht und du bist noch bei Level 1. Ja? Und komm erst mal in mein Level und dann können wir uns wieder auf Augenhöhe begegnen. Ja? Das wäre die eine Folge. Ich wäre hochmütig und stolz. Und der andere Punkt ist, ich bin noch in Level 1. Ich werde nie so gut sein wie die in Level 3. Und ich bin dauernd deprimiert, weil ich Level 2 nicht schaffe. Ja, es geht in unserer Beziehung mit Gott, in unserem Wachstum, in unserem geistlichen Wachstum, was tatsächlich vorhanden ist, geht es nicht darum, irgendwelche Levelstufen zu erreichen. Paulus schreibt in 2. Korinther 12,9, meine Gnade genügt dir. Meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Gott ist viel mehr an unserem Charakter interessiert, als da an dem, was wir vermeintlich geistlich zu leisten oder vorzubringen haben. Leiden lässt uns demütig bleiben und treibt uns in die Gnade Gottes. Sich zu demütigen bedeutet nicht, sich schlecht zu fühlen, sondern anzuerkennen, ich schaffe es nicht alleine. Gnade ist Gottes übernatürliche Stärke, uns genau dort zu helfen, wo wir uns selbst nicht helfen können. Als Christen denken wir manchmal so, sind wir manchmal so ein bisschen religiös unterwegs oder denken, ich muss jetzt noch mehr beten, ich muss jetzt noch mehr fasten. Und wir denken dann, wenn wir noch mehr beten, noch mehr fasten, noch mehr die Bibel lesen, könnten wir Gott zwingen, uns das zu geben. So im Leistungsdenken, ich habe jetzt ganz viel dies und das getan, jetzt will ich aber auch das haben. Aber das funktioniert nicht. Gott ist kein Gebetsautomat, kein Leistungsautomat, wo ich oben was reinstecke und unten die Leistung bekomme. Es geht nach wie vor um gelebte alltägliche Beziehung, im Gespräch mit Gott unterwegs zu sein. In dieser Beziehung, in dieser Liebesbeziehung ihn mehr und mehr kennenzulernen. Wenn wir um des Evangeliums willen leiden, können wir uns an Gottes übernatürliche Stärke anlehnen. Und wir können jeden Furcht, jeden Kummer überwinden. Und es hilft uns, mit Gott, mit Jesus in diesem Leben unterwegs zu sein. Es ist so, wenn es keine Leiden gäbe, wäre da eine Tendenz, selbstzufrieden und gleichgültig in unserer Beziehung zu Gott zu werden. die Mitgliedskarte für ein Fitnessstudio zu besitzen, bewirkt kein Muskelwachstum. Auch wenn du dir eine Fitness-App auf dein Handy lädst, gibt ja Leute, die haben schon ganz viele Fitness-Apps auf ihrem Handy, auch das bewirkt keine Verbesserung deiner körperlichen Gesundheit. Getauft und konfirmiert zu sein und Kirchensteuer zu zahlen, Mitglied im christlichen Club zu sein, bewirkt keine Veränderung. Das Geheimnis ist, tatsächlich im Alltag mit Gott unterwegs zu sein und in den Schwierigkeiten mit ihm zu lernen. Der Weg, Muskeln aufzubauen, ist nun mal Gewichte zu stemmen. Und Leiden, durch das wir gehen, Prüfungen, durch die wir gehen, das sind wie die Gewichte des Lebens, die uns helfen, geistliche Muskeln aufzubauen, die uns helfen, auf Gott zu vertrauen, mehr und mehr und mehr und mehr. Und je länger wir mit Gott unterwegs sind, und je länger ich mit Gott unterwegs bin, umso mehr vertrauen wir ihm. Leiden enthüllt auch die wahre Natur unseres Glaubens. Wenn Schwierigkeiten kommen, offenbart sich unser Herz. Würdest du Jesus noch genauso leidenschaftlich lieben, wenn deine Gebete unbeantwortet bleiben? Würdest du Jesus immer noch lieben, wenn dein Leben bedroht ist, weil du Christ bist? Du ausgelacht wirst in der Öffentlichkeit dafür, dass du so einem altmodischen Glauben anhängst? Würdest du Jesus immer noch lieben, wenn du wüsstest, dass ihm nachzufolgen, dass es dich dein Leben kostet, dein altes Leben, dass es dich deinen Stolz kostet, all diese Dinge? Aber ich schaue immer auf das, was ich bekomme oder was ich bekommen habe, ihr Lieben. Ich sage immer wieder, die letzten 37 Jahre meines Lebens haben sich total gelohnt. Was ich alles loslassen durfte, loslassen musste, was ich dafür bekommen habe, das steht in keinem Verhältnis. Leiden enthüllt die wahre Natur unserer Liebe zu Gott. Petrus schreibt im 1. Petrus 1,7, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Gott erlaubt es also, dass wir durch verschiedene Proben gehen, dass wir für uns selbst feststellen können, inwieweit wir willens sind, wirklich Jesus nachzufolgen. Manche Christen leider geben Gott und ihre Berufung auf. Viel zu leicht. Ich möchte euch ermutigen, wenn du gerade durch eine Schwierigkeit hindurchgehst, gib nicht auf. Bleibe im Heute, hier und jetzt. Schau nicht auf das große Ganze, was gerade vor dir liegt, sondern sage jetzt, Herr, bist du hier bei mir. Ich verstehe das alles nicht, aber ich danke dir, dass du mir für jetzt, für heute, in dieser Minute Kraft gibst. Wir wollen ehrliche Menschen, aufrichtige Gläubige sein, die für ihn leben. Und nicht nur für den Segen, den er gibt. Dazu gehört es eben auch, das Leben so zu nehmen, wie es kommt. Lernen, das Leben so zu nehmen, wie es kommt, das ist ein schwieriger Punkt, weil es zwei Seiten gibt. Wie die meisten Menschen wehre ich mich auch gegen Dinge, die mir nicht gefallen. Und das ist legitim. Die Sklaven haben sich erhoben, weil sie mit ihrer Sklaverei nicht mehr zufrieden waren. Leute, und das ist legitim. Ja, 89 sind die DDR-Bürger auf die Straße gegangen und haben demonstriert, weil sie nicht mehr einverstanden waren mit dem System, was sie eingeengt und geknechtet hat und bevormundet. Ja, sie haben sich zur Wehr gesetzt gegen ein System. Wenn du in einer Beziehung lebst, wo du geknechtet wirst, wo du unterdrückt wirst, dort frage Gott nach dem Ausweg. Aber es gibt Dinge in unserem Leben, deswegen frage Gott nach dem Weg, wie du das beenden oder verändern kannst. Weil es gibt Dinge in unserem Leben, dort ist es dran, das Leben so zu nehmen, wie es kommt. Da hilft alle innere Meuterei nichts. Da hilft es nichts, mich dauernd mich dagegen zu wehren, sondern mal einzugestehen, ich kann die Situation jetzt nicht ändern. Ich glaube, wir müssen das alle lernen. Wir sollen aufhören, uns gegen Dinge zu wehren, die wir nicht ändern können. Ja, das ist dieser, ich weiß nicht, wer das gebetet hat, Augustinus oder wer, ja, lehre mich, dies zu erkennen, was ich ändern kann, das lass mich ändern, was ich nicht ändern kann, das will ich drunter bleiben und lehre mich, beides zu unterscheiden voneinander, ja. Wenn wir irgendwo unterwegs sind und plötzlich wegen einem Unfall oder schlechtem Wetter im Verkehr feststecken, im Stau feststecken, dann hilft es nichts, sich maßlos aufzuregen. Du steckst im Stau, fertig. Frage Gott, wie du die Zeit füllen kannst in der Zeit. Wie du für die Leute beten kannst, die alle mit dir im Stau stehen. Ja, es hilft nichts. Ja. Das positivste Beispiel in der Bibel ist ja wohl Josef, ja, der von seinen Brüdern verraten wird, verkauft wird. Ne? Und man hat den Eindruck, dass Josef immer mit der Situation mitschwimmt. Ja, das war sicher auch ein Lernprozess für ihn, das überhaupt so zu leben. Aber am Ende nachher kann er zu seinen Brüdern sagen, dass Gott das alles organisiert hat, damit er jetzt ist, wo er ist, nämlich Vizekanzler von Ägypten. Ja, aber er kommt an das Haus Potiphars, er wird von der sexsüchtigen Frau, die will ihn vernaschen, und dann haut er ab und er kommt unschuldig ins Gefängnis. Und er hätte gegen die Gitterstäbe rütteln und brüllen und ja, ich bin, ne? Aber er, da wo er ist, verändert er schon wieder die Umgebung. Ja, dass ihn am Ende der Gefängniswärter einsetzt als ja. Und dann, ich meine, als er dann die beiden den Mundschenk und den Bäcker da prophezeit, ja, und dann sagt, ey, wenn ihr wieder am Hof seid, dann legt er ein Wort für mich ein. Und sie legen kein Wort für ihn ein. Er gerät in Vergessenheit. Und man hat den Eindruck, Josef, ja. Und dann kommt er von Gott geführt an die Position. Er hat nicht in der Situation, gegen die Situation rebelliert, sondern er war mit Gott unterwegs. Und das ist für uns dieser Punkt, mit Gott unterwegs zu sein. Gott befähigt uns, das Leben so zu nehmen, wie es kommt. Deshalb sagte er uns, wir sollen uns ganz auf das Heute konzentrieren. Er weiß, dass wir müde und frustriert werden, wenn wir unsere Zeit nur damit verbringen, uns um Dinge zu sorgen, die wir nicht in der Hand haben. Es gibt diesen Spruch von Charles Swindoll, einem christlichen Autor, der gesagt hat, ich bin überzeugt davon, dass 10% des Lebens Umstände sind, die wir nicht beeinflussen können. Die restlichen 90% des Lebens aber hängen von der Art und Weise ab, wie wir auf die Dinge reagieren, die uns passieren. Das heißt, 10% des Lebens, es passieren uns Dinge, die kommen auf uns zu, da haben wir keinen Einfluss drauf. Aber 90% davon ist die Frage, wie reagiere ich darauf, wenn mir als Kind Gottes Sachen passieren, die ich so für mich nicht gewollt habe. Du brauchst deine Zeit nicht damit zu verschwenden, Dinge ändern oder kontrollieren zu wollen, die du nicht in der Hand hast. Richte deine Aufmerksamkeit auf das, was Gott dir vor die Füße gelegt hat. Und überlass ihm den Rest. Du kannst beten. Herr, mir ist klar, dass ich nicht alles unter Kontrolle habe. Aber ich kann dir vertrauen. Ich entscheide mich hier und jetzt, das Beste aus dem zu machen, was du mir gegeben hast. Und ich überlasse dir alles andere. Amen. Bibelverse zu lesen oder sie auswendig aufsagen zu können, ist eine sehr gute Sache. Ich bin gewiss, dass weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, ja. Es ist eine Sache. Aber sie zu durchleben, ist eine völlig andere Sache. Aber es geht nicht nur um mich. Es geht nicht nur um uns und dass ich mich wohlfühle. Und es geht um weitaus mehr. Es gibt diesen Spruch, oder wie auch immer, der heißt, du bist vielleicht die einzige Bibel, die der Nachbar liest. Wir, die wir Gott kennen, werden von denen beobachtet, die Gott nicht kennen. Und das ist unser Auftrag, ihr Lieben. Sie dürfen sehen, dass wir in gleichen Schwierigkeiten kommen. Sie dürfen auch mitbekommen, dass wir auch mal down sind und dass es uns schlecht geht. Aber sie sollen uns auch beobachten, wie wir uns auf unsere Knie rappeln und zu Gott gehen und unseren Schmerz und unseren Kummer, unser Unverständnis mit Gott teilen. Sie dürfen erleben, wie dieser übernatürliche Friede Gottes, der höher ist als alles menschliche Denken, wie er uns durchdringt. Und wir, auch wenn wir keine Lösung für das aktuelle Problem sehen, mit Gott geborgen durch diese Schwierigkeit hindurchgehen. Das ist einer unserer wichtigsten Aufträge, dass die Welt, die wenigsten gehen in eine Kirche. Die wenigsten hören sich irgendwo Predigten an. Aber wir sind die, die das Wort Gottes nach außen bringen, indem wir authentisch, ehrlich leben. Damit es die Nächsten mitbekommen. Es läuft nicht alles automatisch gut, nur weil man Christ ist. Vieles wird gut, ja, aber eben nicht alles. Aber eben dafür ist es ja da, dass wir in einer lebendigen, täglichen Beziehung mit Gott unterwegs sein kann. Lasst uns also so leben, dass es die Welt erkennt und viele durch uns zum Glauben kommen. Dass wir sagen können, siehe, Gott ist meine Rettung. Nicht mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Yacht. Sondern siehe, Gott ist meine Rettung. Ich bin sicher und fürchte mich nicht. Denn Gott, der Herr, ist meine Stärke, mein Psalm und er ist mein Heil. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns in den Krisen des Lebens, in den Katastrophen des Lebens, dass du uns auch dort begegnest. Und auch wenn du uns solche Sachen zumutest, danke, dass wir wissen, dass uns nichts von deiner Liebe trennt. Hilf, dass wir uns da gegenseitig dazu ermutigen und schenk uns die Gnade, dass wir das so im Alltag leben, dass andere Menschen ja, dich kennenlernen wollen. Danke, dass du mit uns gehst durch diese Zeit. Amen.